Hallo ihr, bitte wundert euch nicht, wir hören uns diese Woche ein kleines bisschen anders an als sonst. Wir waren nämlich zu Gast beim House of Podcast Festival in Berlin und deshalb veröffentlichen wir auch erst einen Tag später, als ihr es gewohnt seid. Ansonsten ist alles wie immer und jetzt viel Spaß.
Achtung, 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 hier ist die Sendestelle Berlin.
Welcome to the House of Podcast.
Everybody online, looking good.
Und hier kommt eine Stunde History mit Steffi Orbach.
Guten Abend, Berlin, hallo. Guten Abend. Herzlich willkommen zu eine Stunde History aus Berlin. Wir sind beim RBB. Wir sind zu Gast beim Podcast-Festival House of Podcast. Wir sind eingeladen worden und da haben wir natürlich gesagt, klar, kommen wir gerne. Schön, dass ihr auch gekommen seid, da freuen wir uns sehr. Bevor wir anfangen mit dieser Folge, will ich euch ein kleines Anekdötchen erzählen aus unserem History-Nähkästchen. Und zwar saßen Matthias von Hellfeld und ich vor ein paar Wochen mal zusammen und wir haben so gesprochen über die nächsten Wochen, was machen wir so für Themen, was haben wir für Termine. Und dann sagt Matthias von Hellfeld, was machen wir denn eigentlich nochmal bei diesem Podcast-Festival in Berlin? Und ich sage, ja, da machen wir doch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und da zieht der den Kopf hoch und funkelt mich an. Das macht er manchmal, das macht er nicht so oft, aber manchmal macht er das. Sagt er, dieser Krieg ist nicht ausgebrochen, der hat begonnen. So, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Und wir werden auch gleich darüber sprechen, warum dieser Unterschied so groß ist, ob ein Krieg ausgebrochen ist oder begonnen hat. Und wir werden natürlich in dieser Folge auch noch besprechen, wie es überhaupt zu diesem Krieg kam, der vor 85 Jahren angefangen hat, begonnen hat, am 1. September 1939. Wir wollen uns die Zeit vor diesem Krieg angucken. Hätte man in den Wochen, in den Monaten vorher eigentlich schon ahnen können, was passieren wird? Und wir wollen auch die Frage klären, befinden wir uns gerade eigentlich wieder in einer Art Vorkriegszeit? Schön, dass ihr da seid und heute ist er überhaupt nicht grantelig, heute ist er ganz nett, er hat mich auch noch nicht angefunkelt. Bitte begrüßt mit mir Matthias von Hellfeld.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Das hast du ja schön gesagt.
Geh einmal um mich rum. Matthias, kannst du dich an dieses Gespräch noch erinnern überhaupt?
Ja, ja, das führe ich auch nicht zum ersten Mal, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, weil es mir tatsächlich ein Anliegen ist.
Was, dann erklär das doch mal. Warum ist das so wichtig, dass man sagt, dieser Krieg ist nicht ausgebrochen, sondern er hat begonnen?
Ja, also der Krieg beginnt, weil irgendjemand diesen Krieg beginnen lassen möchte. Wenn du sagst, der Krieg bricht aus, dann machst du eine Assoziation zu einem Naturereignis, zu einem Tsunami, einem plötzlichen Gewitter, dem du nicht entweichen kannst, aber diesem Krieg kann man entweichen, wenn derjenige, der ihn beginnt, nicht beginnt. Man kann ihn verhindern, bis der erste Schuss fällt. Dann vermute ich nicht mehr. Und insofern finde ich die Bezeichnung Kriegsausbruch verharmlosend, weil wir einfach nicht mehr sagen, wer ihn eigentlich begonnen hat. Hm. In diesem Falle war es Hitler bzw. die Deutschen.
Dieser Krieg hat begonnen am Morgen des 1. September 1939. Das ist 85 Jahre her. Aber die Vorgeschichte dazu, die ist natürlich viel, viel länger. Wo müssen wir denn da anfangen?
Also wo man anfängt, weiß ich nicht genau. Ich fange jetzt mal an mit dem Versailler Vertrag, weil das tatsächlich ein Vertragswerk war, was die Deutschen schwer ins Mark getroffen hat. Sie kriegten die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg. Sie mussten Reparationen bezahlen, es wurden Gebiete weggenommen. Sie waren sozusagen die Parias, also die schlecht Gelittenen in Europa. Und sie bekamen eben die Alleinschuld. Und damit waren sie sozusagen alleine schuld an all dem Elend, das sich eben in Europa ausgebreitet hat. Und das ist natürlich ein wunderbares Fressen gewesen für die Rhetorik von rechts außen und natürlich auch von den Nazis, die das dann verbunden haben mit Antibolschewismus, mit Antisemitismus. Und dann hattest du ein, ja, ich sag mal, eine Mixtur aus Argumenten, die eben in der Bevölkerung griffen. Und viele Leute waren eben auch dieser Meinung, dass die Deutschen diesen Krieg A nicht verloren hatten, sondern dass sie sozusagen von hinten gemeuchelt wurden. Das war die berühmte Dolchstoßlegende. Und dass sie auch nicht alleine daran schuld waren.
Würdest du denn sagen, dass von Anfang an eigentlich klar war, dass es mit der NSDAP zu einem Krieg kommen würde?
Also dass man das von Anfang an sehen konnte, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Rhetorik der Nazis, Hitler und Goebbels und andere, die spielte eben genau darauf ab. Sie sprachen von Rache, von Vergeltung, von Wiedergutmachung, von der Revision des Versailler Vertrages. Sie markierten Schuldige, das waren die Bolschewisten in Russland, Stalin und Co. Das waren natürlich die Juden, die angeblich alles sich unter den Nagel gerissen hätten und die an allem schuld gewesen sind. Und damit haben sie sozusagen schon vorbereitet, was passieren könnte, sollten sie an die Macht gelangen. Aber während der Weimarer Republik, sagen wir mal in den 20er bis 30er Jahren, Anfang der 30er, war nicht absehbar, dass sie irgendwann einmal die Macht tatsächlich bekommen. Das kam ja erst dann am Ende.
Haben sie dann aber. Und wie haben sie denn das, was sie sozusagen verbal angekündigt haben, wie haben sie das denn in ihrer Politik dann umgesetzt?
Leider, muss man sagen, mit ganz demokratischen und parlamentarischen Mitteln, wenn man davon absieht, dass bei der entscheidenden Abstimmung über das sogenannte Ermächtigungsgesetz rund 100 Abgeordnete im Gefängnis saßen, nämlich die der KPD und einige der SPD. Es hat genau 53 Tage gedauert, und das sollten wir uns auch angesichts unserer Situation heute wirklich klar vor Augen halten. Es hat 53 Tage gedauert, dass aus der Demokratie eine Diktatur wurde. Und das bedeutete Gleichschaltung der Presse, Abschaffung des Föderalismus, Kontrolle des Justizapparates, Aufrüstung, und es gab ein Gesetz schon ganz am Anfang gegen die Juden, das lautete Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und wurde verabschiedet am 7. April 1933. Und damit konnte man diese Demokratie ins Gegenteil verkehren.
Jetzt sind wir keine Insel in Deutschland, sondern wir sind umringt von anderen Ländern. Wie haben die sich denn verhalten?
Ja, also wenn man sich die Landkarte anguckt und sagen wir, die politische Landkarte, wer regiert wo, dann wird man feststellen, dass in dieser Zeit viele europäische Länder braun wurden oder von einer Militärregierung, Militärdiktatur regiert wurden. Also viele haben sich sozusagen in dieser Zeit eben auch in diese Richtung entwickelt. Und die Deutschen haben eine klare Kontraposition entwickelt. Also die Deutschen, in diesem Fall die NS-Propaganda, gegen Frankreich, gegen England und gegen Russland selbstverständlich auch. Und damit hatte man schon sehr früh, konnte man das Gefühl haben, zumindest, dass sich die Nationen, die Großmächte auf dem europäischen Kontinent ineinander verkeilen und dass es sehr schwierig werden würde, dieses verkeilte Knäuel wieder zu entwirren, um es auf einen friedlichen Weg zu bringen. Also das, finde ich, kann man schon sehr früh erkennen.
Dann gab es das Münchner Abkommen, das geschlossen wurde. Erzähl uns darüber bitte.
Ja, das Münchner Abkommen war sozusagen der Versuch, insbesondere von Chamberlain, britischer Premierminister, nochmal einen Krieg zu verhindern. Und um diesen zu verhindern, wurde eine Konferenz gemacht in München. Es ging um die Tschechoslowakei oder das, was Hitler gerne haben wollte, nämlich das Sudetenland. Aber man muss einfach der Wahrheit halber dazu sagen, dass auch Polen ein Stückchen bekommen hat und auch Ungarn. Karpato-Ukraine zum Beispiel wurde dann der Ungarn zugeschlagen. Man verhandelte in München über die Tschechoslowakei, ohne einen Repräsentanten der Tschechoslowakei dabei zu haben, und verkleinerte das Land sozusagen auf die sogenannte Rest-Tschechei. Und Hitler hat dann offiziell gesagt, jetzt sind alle Gebietsforderungen erfüllt. Dann sind die nach Hause gefahren. Das kennen wir alle aus dem Geschichtsbuch. Das Bild, wo Chamberlain am Flughafen steht mit einem weißen Zettel in der Hand mit dem Vertrag und sagt, es ist Frieden. Und kaum waren die alle weggeflogen, hat Hitler gnadenlos rumgemault und hat gesagt, es hat mir meinen Krieg sozusagen nicht gegeben oder ihn nochmal verhindert. Also das war für ihn im Grunde genommen nur ein kleiner Verzögerungsschritt. Und für die anderen war es halt die Idee, man könnte Frieden schaffen. Und Ähnliches haben wir leider auch erlebt in Minsk, 1 und 2, 2014, 15, weil auch dort hat dieser Minsker Frieden, ich glaube, 3 Tage gehalten.
Wir kommen jetzt mal zurück zum 1. September 1939 und was an diesem Tag und am Vorabend und auch in den Tagen und Wochen davor passierte im beschaulichen Örtchen Gleiwitz. Das erzählt uns jetzt Grit Eggerichs. Gleiwitz im Sommer 1939. Es ist warm, auf den Wiesen blühen gelbe Königskerzen in Massen. Heute heißt Gleiwitz Gliwice, aber damals gehörte die Stadt zum deutschen Teil von Oberschlesien. Seit dem Mittelalter lebten in dieser Gegend Germanen und Slawen zusammen. Die letzten knapp 200 Jahre unter preußischer Verwaltung.
Nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags musste die Weimarer Republik aber einen Teil der Region an Polen abgeben. Die Grenze wurde 1922 neu gezogen und verlief jetzt weiter westlich, bei Gleiwitz.
Gleiwitz, hier Gleiwitz!
Für Reisende aus dem Westen der letzte deutsche Bahnhof vor Polen. Aber die Teilung änderte kaum etwas an der Situation. Oberschlesien war multikulturell. Deutsche lebten auf polnischer Seite, Polen auf der deutschen. Viele Oberschlesier waren zweisprachig. Horst Bieneck zum Beispiel, der ist in Gleiwitz aufgewachsen, später Schriftsteller geworden, und er hat das so beschrieben.
In der Schule wurde der Unterricht Deutsch abgehalten, aber wenn ein Schüler auf die Fragen eines Lehrers Polnisch antwortete, so wurde das ohne Aufhebens akzeptiert. Die Lehrer waren mit der eigenen Sprache ebenso gut vertraut wie mit der anderen. Und der Hauptlehrer Grabowski war es, der immer sagte, mir ist es wszystko jedno, ob ihr ein polska książka oder ein deutsches Buch lest, Hauptsache dzieci, ihr lest überhaupt.
Nach 1933 drehte sich die Stimmung aber allmählich. Oder besser, sie wurde gedreht. Händler hängten Schilder ins Schaufenster, auf denen stand:
Hier wird nur Deutsch gesprochen.
Die Partei- und Regierungsstellen drängten seit kurzem darauf, Familiennamen slawischen Ursprungs zu verdeutschen. Der Blockwart Gregor, früher Grzegorzik, ging von Wohnung zu Wohnung und machte Vorschläge für Namensänderungen. Njeradczyk in Neuhaus, Czempowski in Kempowski, Schmidkowski in Schmidt.
Dazu kam die Propaganda. Im Reichsrundfunk wurde behauptet, dass die deutsche Minderheit im polnischen Teil Oberschlesiens nicht mehr sicher sei.
Noch schlimmer tobte der polnische Terror gegen die wehrlosen Volksdeutschen, die das Versailler Diktat gegen ihren Willen zu polnischen Staatsbürgern gemacht hatte. Zu Tausenden flüchteten sie vor den polnischen Mordbanden auf reichsdeutsches Gebiet.
Natürlich waren auch 17 Jahre nach dieser Teilung viele Menschen äußerst unzufrieden mit der Gesamtsituation. Reichsdeutsche Industrielle zum Beispiel. Denn da gab es einige, die im Bergbaugebiet Oberschlesien Erz- oder Kohleminen besessen hatten. Es gab Adlige, die in jahrelangen Gerichtsprozessen um Entschädigung für ihre verlassenen Ländereien kämpften. Oder auch Bergarbeiter aus dem Westen, die kein Wort Polnisch sprachen.
Und dadurch wurde ich dann nachträglich durch den verfluchten Versailler Vertrag, den der Teufel holen soll, durch den wurde ich Pole. Trotzdem ich kein Wort richtig mal aussprechen kann.
Diesen Frust nutzten Journalisten für ihre Stimmungsmache gegen die sogenannten Polacken. Ein abfälliges Schimpfwort für Polinnen und Polen. Der Hintergrund: Nachdem sie sich im Vorjahr das tschechische Sudetenland einverleibt hatten, wollten die Nationalsozialisten weiteren sogenannten Lebensraum im Osten erobern.
Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Ist heute die bestausgerüstete und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich.
Hitler wusste aber, dass die deutsche Bevölkerung keinen Krieg wollte. Also musste die Gewalt irgendwie unausweichlich erscheinen. Der Reichskanzler hat es am 22. August 1939 vor den Generälen der Wehrmacht gesagt. Das ist nur schriftlich überliefert.
Ich werde propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht.
Die deutsche Wehrmacht schickt Kompanien an die Grenze, aber auch die SS schickt Männer, inkognito und in geheimer Mission. Sie sollen Überfälle auf deutsche Einrichtungen so inszenieren, dass es aussieht, als seien Polen die Täter. Der SS-Mann Alfred Naujoks kommt am 20. August in Gleiwitz an und wartet dann auf seinen Einsatzbefehl.
Hotel Oberschlesischer Hof, guten Tag.
Bitte benachrichtigen Sie Herrn Naujoks. Die Großmutter ist verstorben.
Das ist das kodierte Signal. Naujoks bricht mit 5 oder 6 Männern in 2 Autos zu einem der beiden Rundfunksender in Gleiwitz auf. Vor Ort finden Sie den bewusstlosen Franz oder František Honjak. Agenten des Sicherheitsdienstes hatten ihn dort schon bereitgelegt. Der Oberschlesier war als polenfreundlich bekannt. In der Presse wird er später als einer der polnischen Drahtzieher bezeichnet werden. Kurz vor dem Überfall war er festgenommen und betäubt worden. Jetzt wird er ins Rundfunkgebäude geschleift. Wahrscheinlich erschießt Alfred Naujoks ihn dort. Seine Helfer sperren das Personal im Keller ein und suchen nach einer Möglichkeit, ihren vorbereiteten Text über den Sender zu verbreiten. Was sie nicht wissen, im Sender Gleiwitz wurde kein eigenes Programm gemacht, sondern nur das aus Breslau verbreitet. Deshalb gab es auch kein Studio. In einem Geräteschrank finden die SS-Männer ein Mikrofon für Notfälle. Und es gelingt ihnen, dieses Mikro in Gang zu bringen.
Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand. Polnische Freischärler haben sich des Senders bemächtigt.
Die Ansage kommt auf Polnisch und auf Deutsch. Was als Überfall auf den Reichssender Gleiwitz in die Geschichte eingegangen ist, das war also ziemlich dilettantisch gemacht. Auch die anderen fingierten Angriffe auf ein Forst- und ein Zollhaus an der Grenze in dieser Nacht des 31. August 1939 waren wenig glaubhaft inszeniert. Zumindest für die Oberschlesier, die sich kaum vorstellen konnten, wie polnische Aufstände über die von deutscher Seite extrem gut bewachte Grenze hätten kommen sollen. Und erst recht für die internationale Gemeinschaft, die seit Jahren zusah, wie Deutschland aufrüstete. Aber Hitler hatte seinen schlecht gefakten Kriegsgrund.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Grit Eggerichs war das über den Überfall auf den Sender Gleiwitz. Dankeschön. Und ich bitte zu mir Ernst Pieper. Ernst Pieper ist außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Kommen Sie hoch zu uns, Herr Pieper. Ein Mikrofon, ein Wasser für Sie. Hallo, Herr Pieper. Schön, Hallo. Dass Sie da sind. Herr Pieper, der Beginn des Zweiten Weltkriegs, haben wir gerade gehört, basiert ja auf einer Inszenierung, auf einer Lüge, müssen wir sagen. Haben die Deutschen, hat die Bevölkerung das 1939 geglaubt?
Ja, also ich wollte diese Frage mit einem Zitat von Adolf Hitler beantworten, aber das haben wir jetzt gerade schon gehört. Das hat ihn gar nicht interessiert, ob die Leute das geglaubt haben. Und ich denke mal, sie hatten auch gar keine Zeit dazu, weil das Ganze ist ja am 31. August passiert und in der Nacht zum 1. September hat 3 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts hat Göring schon die Einladungen rausgeschickt an die Mitglieder des Deutschen Reichstags, weil um 10 Uhr begann die Sitzung mit der Rede von Hitler, die wir auch gerade schon die ersten Sätze gehört haben. Und die sind dann alle da in Berlin zusammengeströmt, aber es haben über 100 gefehlt, die waren schon bei der Wehrmacht oder konnten nicht so schnell anreisen. Dann hat der Reichstagspräsident Göring qua Amt Parteifunktionäre genommen, um die Reihen aufzufüllen, damit man gesehen hat, der Reichstag ist vollzählig versammelt und ist begeistert. Und er hat mit Recht gesagt, das ist eigentlich gar nicht entscheidend, weil der Krieg hatte ja schon begonnen. Der hat ja in Wirklichkeit, das wissen wir ja, hat er nicht um 5.45 Uhr, sondern schon um 4.47 Uhr begonnen, also 58 Minuten früher. Der war längst im Gange und da hat niemand mehr darüber nachgedacht, weil auch die Leute, die nicht in Gleiwitz gewohnt haben, die wussten auch gar nicht so genau Bescheid, wie es dazugeht. Und dass es auf einen Krieg zutreibt, war ja seit langem klar.
Ja, nicht? Also aber seit Sie sagen, Jahr, Herr Pieper, es war Hitler egal, was die Leute darüber denken, aber er musste es ja irgendwie begründet haben. Wie hat er das begründet?
Naja, also das war ja nicht schwierig. Ich meine, man muss ja auch bei einem Krieg immer unterscheiden zwischen den Gründen und dem Anlass. Und den Anlass sucht man sich dann eben. Nicht? Wenn man die Ukraine überfallen will, sagt man, in Kiew sitzen Nazis und schon hat man einen Vorwand. Und begründet hat er es natürlich außerordentlich ausführlich. Diese Rede, von der wir gerade zwei Sätze gehört haben, die ging ja über mehrere Stunden und hat natürlich das ganze Litanei seiner, nicht, also das Diktat von Versailles überwunden werden muss, wobei ich doch immer eine Lanze für die Weimarer Republik brechen möchte. Der Status quo des Versailler Vertrags ist in der Weimarer Republik in sehr vielen Punkten längst überwunden gewesen. Es gab keine Reparationszahlungen mehr und viele andere Dinge, über die man sich längst geeinigt hatte. Aber es war eben der Kampf um Danzig. Er hat gesagt, Danzig ist deutsch und Danzig muss wieder deutsch werden und dieser Korridor muss weg. Er hat sich natürlich wie immer als Friedenskanzler inszeniert. Ich habe bis zuletzt alles versucht und friedenswahrende Revisionsvorschläge gemacht, und um unerträgliche Zustände zu überwinden. Aber Polen hat eben den Kampf entfesselt um Danzig und am Ende konnten wir nicht mehr anders. Und dann hatte er endlich den Krieg, auf den er ja schon so viele Jahre zugearbeitet hat. Und er hat ja dann auch am 6. Oktober, als der Krieg schon wieder vorbei war, es gab eine Anweisung auch an die Presse, das durfte gar nicht von Krieg gesprochen werden. Mhm. Ja, es war nur,
sondern wie wurde das genannt?
Es war keine militärische Spezialoperation, das kannte man damals noch nicht. Es war der Feldzug der 18 Tage. Okay. Und man hat immer nur reagiert auf polnische Aggressionen.
Ja.
Und er hat dann ja auch am 6. Oktober gesagt, jetzt habe ich endlich hier viele Konfliktstoffe beseitigt. Und der Krieg war ja auch erst möglich, als der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen wurde. Das ist am 24. August, das muss man ja auch sehen. Weil ursprünglich wollte er mit Polen gegen Sowjetunion vorgehen, hat er gemerkt, das klappt nicht. Also hat er sich dann eben mit Stalin verbündet, um sich Polen wieder aufzuteilen. Den Staat hat es ja nur wenige Jahre gegeben.
Lassen Sie uns mal, das geht mir jetzt gerade schon so ein bisschen zu weit nach vorne. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zur Münchner Konferenz. Über die haben wir ja auch eben schon kurz gesprochen, 1938 im Spätsommer. Da ging es ja ums Sudetenland. Aber was mich interessiert ist, war damals denn dieser Überfall auf Polen wohl schon Teil des Plans?
Na, der war immer Teil des Plans. Mhm. In Mein Kampf, Band 2, gibt es ja ein großes Kapitel, Ostpolitik. Da hat er ja ganz klar gesagt, wir brauchen diesen Lebensraum im Osten und dafür kann man auch noch mal das Leben unserer Söhne riskieren. Also auf Deutsch gesagt, es muss ein Krieg geführt werden. Und er hat ja auch schon 37, nicht, gibt es das Hossbach-Protokoll, er hat immer davon gesprochen. Er wollte 38 ja unbedingt den Krieg führen. Nicht?
Aber die Deutschen wollten ja, das haben wir ja jetzt auch schon mehrmals gehört, wollten definitiv keinen Krieg.
Natürlich nicht, ja. Natürlich nicht.
Meine, wie standen denn die Deutschen zu den Siegen in den sogenannten Blitzkriegen, die dann folgten?
Kein Mensch wollte natürlich Krieg, das ist doch ganz klar. Deswegen hat er alles getan, um sich immer als Friedensbewahrer. Und er hat eben eine systematische Eskalationspolitik, nicht, aus dem Völkerbund ausgetreten, dann hat er dies gemacht. Und das hat immer gesehen, das tolerieren sie alles noch. Und er hat auch hier wieder gehofft, dass so wie schon 38 haben die Briten und die Franzosen haben ja die Tschechoslowakei verraten. Sie hatten einen Beistandsvertrag geschlossen und sie haben von der Tschechoslowakei gesagt, wir werden euch nicht helfen. Daraufhin mussten die eben in dem Münchner Abkommen sehr weit dem Nationalsozialisten entgegenkommen. Und Mussolini hat Hitler dann gesagt, jetzt ist es aber auch genug. Und die Wehrmacht hat gesagt, wir sind noch gar nicht so weit. Es gab ja den Vierjahresplan 1940, sollte Deutschland kriegsbereit sein. Das war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Herr Pieper, wir versuchen ja bei Eine Stunde History auch aus der Vergangenheit zu lernen, beziehungsweise uns die Vergangenheit anzusehen, um die Gegenwart zu verstehen. Wenn wir jetzt heute auf den russischen Überfall in der Ukraine gucken, können Sie da einen Vergleich ziehen zum Überfall auf Polen damals?
Also eigentlich ist der bessere Vergleich das Münchner Abkommen. Das ist ja auch sehr häufig verglichen worden in der Presse, nicht? 2014 mit dem Münchner Abkommen. Und dann ist die Krim besetzt worden. Und man hat es so hingenommen. Das ist ein sehr klarer Vergleich, finde ich, zum Münchner Abkommen, weil diese Leute, die nur die Sprache der Macht und Gewalt verstehen, sagen, Schwächezeichen, jetzt probiere ich mal das Nächste, ob das auch wieder klappt. Und genau das sehen wir. Und ich meine, auch Putin hat ja, es gibt ja genügend Aufsätze von ihm, wo er immer erklärt hat, was seine Ziele sind. Nicht? Und er hat immer Kriege geführt. Hm. Und er hat gemerkt, er kommt damit durch. Und er war dann sehr erstaunt, dass das plötzlich 2022 auf Widerstand gestoßen ist.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass wir uns wieder in einer Art Vorkriegszeit befinden?
Also das Vor kann man auch weglassen. Es gibt seit 2022 auf europäischem Boden einen großen, veritablen Krieg. Und das kann man ja nicht oft genug wiederholen. Natürlich sind wir alle bedroht. Nicht? Und jedes Zeichen der Schwäche, nicht jede Taurus-Debatte beweist Putin wieder, ich kann weitermachen. Die geben denen gerade so viel, dass sie nicht überrollt werden. Aber insofern sind wir eigentlich schon über die Vorkriegszeit etwas hinaus, meines Erachtens.
Ernst Pieper war das, außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte an der Uni in Potsdam. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Pieper. So, wir gehen aber jetzt doch noch mal in die Vergangenheit rein.
Ja.
Denn dem Angriff auf Polen, da war ja ein Pakt vorausgegangen. Der Pakt der Diktatoren, der Hitler-Stalin-Pakt. Was haben die beiden Herren vereinbart?
Also es war zunächst mal sehr erstaunlich, dass diese beiden Herrschaften einen Vertrag schließen, nachdem sie sich jahrelang beschimpft haben und als das größte Übel sozusagen dargestellt haben. Die beiden unterschreiben letztendlich einen Vertrag, der auf zwei Säulen basiert. Und die erste Säule ist: Die Sowjetunion verhält sich neutral, falls die Deutschen in Polen einmarschieren und die Westmächte Deutschland angreifen. Das war die Verhinderung des Zwei-Fronten-Krieges. Da hatte Hitler eine panische Angst vor. Da gibt es viele historische Beispiele, wo man diese Zwei-Fronten-Kriege verloren hat. Und das Zweite, was sie beschlossen haben, das war dann in einem geheimen Zusatzprotokoll. Und wenn man im Internet nachguckt, dann findet man eine Landkarte von Polen mit den Unterschriften des deutschen Außenministers von Ribbentrop und Stalins. Und eine rote Linie. Das heißt, sie teilen Polen in eine westliche Hälfte auf, das ist dann das, was Deutschland bekommt, und in eine östliche, das ist das, was Russland besetzt, beziehungsweise die damalige Sowjetunion. Und sie teilen Bessarabien auf und machen sozusagen Einflusssphären geltend, wo der eine dem anderen nicht sozusagen in den Garten spuckt. Nachdem dieser Vertrag unterschrieben war, ist im Übrigen dann Ribbentrop aus Moskau nach Hause gekommen, im offenen Wagen gefahren, hat diesen Vertrag geschwenkt, genauso wie Chamberlain in London. Und damit war sozusagen klar, okay, wir können jetzt Polen angreifen und möglichst schnell besiegen und dann drehen wir die ganzen Mannschaften um und rasen nach Paris. Das war die Idee und das konnte nur klappen oder funktionieren, jedenfalls ansatzweise, wenn die Sowjetunion stillhält.
Lass uns kurz reden über die Phase der sogenannten Blitzkriege, ne? Mit ja. Siegen gegen Polen, Frankreich, Benelux-Länder. Wie war denn in der Zeit der Kontakt zwischen Hitler und Stalin?
Bestens, weil die haben die Verträge, die sie geschlossen haben, eingehalten. Die Sowjetunion ist nicht den Deutschen in den Rücken gefallen. Sie haben ihre vertraglichen Lieferungen erfüllt bis zum letzten Tag, sogar, glaube ich, noch eine Woche, nachdem der Krieg gegen die Sowjetunion schon begonnen hat, ist noch weiter aus Russland geliefert worden. Und die Deutschen konnten ihre sogenannten Blitzkriege, von denen du eben schon gesprochen hast, durchziehen, also vor allem natürlich Frankreich, die Benelux-Staaten, und damit sich sozusagen gen Westen im Wesentlichen, ich sag mal, absichern. Das ist alles natürlich in der Sprache der Nazis damals, und sich dann gegen England wenden, was aber schiefgegangen ist. Und damit war sozusagen genau das erreicht, was Hitler wollte. Er konnte sich in Westeuropa ausdehnen, von oben Norwegen bis runter nach Italien sowieso, das war ja Mussolini, und eben bis zu den Pyrenäen letztendlich. Und hinter den Pyrenäen saß Franco, das war ebenfalls ein Faschist. Also damit war der europäische Kontinent braun. Und jetzt, nachdem das sozusagen erreicht war, das war ja der Plan Hitlers, konnte man dann am 22. Juni 1941 seine Truppen gen Russland, also gegen die Sowjetunion, schicken. Und das ist dann sozusagen die nächste Eskalationsstufe in diesem Zweiten Weltkrieg.
Ja, und dieses Unterfangen ist auch besser bekannt als das Unternehmen Barbarossa. Und darüber möchte ich jetzt reden mit Dr. Joachim Käppner. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Historiker. Und er hat ein Buch geschrieben über den Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Hallo, Herr Käppner. Ein Wasser, ein Mikrofon. Herr Käppner, ganz kurz, Unternehmen Barbarossa, da müssen wir mal eben vielleicht den Namen kurz klären.
Ja, Friedrich Barbarossa war ein mittelalterlicher Kaiser im 12. Jahrhundert, der so dieses mittelalterliche Kaiserreich auf den Höhepunkt seiner Macht geführt hat. Also der echte Friedrich Barbarossa war jetzt auch kein Sensibelchen, der war auf zwei Kreuzzügen dabei, hat den Papst aus Rom verjagt und war aber trotzdem ein der Kultur zugeneigter Menschen. Ich glaube, der hat sich im Grab rumgedreht, wie er hörte, dass sein Name für den Ostfeldzug hergenommen wurde, aber er konnte sich ja nicht mehr wehren.
Ja, was waren denn Hitlers Motive? Was hatte er vor mit diesem Angriff?
Ja, wir haben es eben ja schon gehört, der Angriff auf die Sowjetunion war sozusagen die Vollendung aller Pläne, die Hitler gemacht hatte. Er wollte diesen Lebensraum im Osten, diesen Krieg hat er von Anfang an geplant, und alles, wie der Krieg bis dahin gelaufen war, war eigentlich gar nicht so sehr in seinem Sinne. Er hatte gehofft, dass die Westalliierten Polen nicht verteidigen würden, weil was er brauchte, war eine Grenze zu Russland. Und der Angriff auf die Sowjetunion war eigentlich das Ziel seiner ganzen Bemühungen.
Und am Anfang hat das ja auch alles ganz gut funktioniert, das Unternehmen Barbarossa.
Ja, die deutschen Erfolge am Anfang waren erstaunlich, erschreckend. Sie haben Millionen sowjetische Soldaten gefangen genommen und großenteils umgebracht nachher. Die sowjetischen Armeen wurden überrollt, ihre Luftwaffe abgeschossen und die Deutschen sind unfassbar schnell vorgestoßen. Das hat auch die Alliierten damals, also im Westen, die Engländer sehr verstört, damit hatte man nicht gerechnet. Der Grund dafür lag hauptsächlich in diesem eben schon erwähnten Hitler-Stalin-Pakt, weil Stalin einfach nicht glauben konnte, dass Hitler so dumm ist, ihn anzugreifen, weil hatten die Deutschen nur Vorteile. Die Sowjetunion versorgte sie mit Waffen, Material, allem möglichen Zeug. Sie hatten keine zweite Front. Und man kann so sagen, also Stalin war ruchlos und rational und Hitler war mindestens genauso, wahrscheinlich noch ruchloser als Stalin, aber völlig irrational. Und das hat Stalin nicht verstanden. Deswegen hat er seine Truppen angewiesen, auf keine Provokation zu reagieren, sich nicht vorzubereiten. Die sind vollkommen überrascht worden.
Es war wirklich eine Überraschung für Stalin, sagen Sie?
Auf jeden Fall. Also ja. Stalin hat damit überhaupt nicht gerechnet. Er ist danach in tiefe Depressionen verfallen und aus einer Datscha abgehauen am Stadtrand von Moskau. Und viele Militärs haben der russischen Seite, der sowjetischen Seite, haben nachher bedauert, dass sie ihn bei der Gelegenheit nicht aus dem Weg geräumt haben. Da war so ein kurzes Fenster der Gelegenheit, aber er hat sich dann wieder gefangen. Er war vollkommen überrascht davon und hat ja seinen Truppen auch befohlen, wie gesagt, am Anfang sich nicht darauf vorzubereiten, nichts zu tun und ist eigentlich der Hauptschuldige an diesen entsetzlichen Verlusten, die die Rote Armee am Anfang erlitten hat. Kommt noch hinzu, dass er in seiner Paranoia ja das ganze Offizierskorps der Roten Armee mehr oder weniger hat umbringen lassen bei den großen Säuberungen, sodass auch kaum erfahrene Militärs da waren, die sich dieser deutschen Kriegswalze so erfolgreich hätten in den Weg stellen können.
Dieses Unternehmen Barbarossa kam dann aber doch ins Stocken zunächst und dann zum Erliegen. Wie kam es dazu?
Ja, Ziel der deutschen Planer war, bis zum Winter Moskau zu erreichen. Hitler hat dann einen strategischen Fehler, wenn man so will, gemacht, dass er auch die heutige Ukraine mit angreifen ließ, um dort den Raum schon mal für die Deutschen ihren Lebensraum zu gewinnen. Sie kamen dann erst im Winter, im Dezember vor Moskau an. Dann kam der Schnee. Sie waren nicht mehr schnell genug und die Sowjets haben aus dem fernen Osten große Verstärkungen geholt und haben die Deutschen dann zurückgeworfen vor Moskau. Man muss aber auch sagen, die ganzen deutschen Planungen sind nie weitergegangen als Moskau. Selbst wenn die Stadt erobert hätten oder es wäre wie in Stalingrad ein Häuserkampf geworden, selbst wenn sie die Stadt also eingenommen hätten, hätte ja nichts geändert. Die Rote Armee hätte einen riesigen Rückraum gehabt, der Krieg wäre nicht vorbei gewesen. Mhm. Für diesen Fall gab es überhaupt keine Planungen. Und das Problem von Hitler war, deswegen konnte Stalin auch nicht glauben, dass der Narr ihn wirklich angreift. Er war ja noch im Krieg mit England. Und die deutsche Seite wollte unbedingt Russland niedergeschlagen haben, bevor die Amerikaner in den Krieg eintreten würden, was nur noch eine Frage der Zeit war.
1925, Herr Käppner, hat Hitler den ersten Teil von Mein Kampf veröffentlicht. Wenn man den damals aufmerksam gelesen hätte, hätte man all das vorausahnen können, was dann hinterher passierte?
Ja, das hat Herr Pieper eben sehr treffend schon ausgeführt. Ja, man hatte das wirklich alles sehen können. Deswegen ich hier noch einen anderen Schwerpunkt setzen will. Man spricht ja immer von Hitlers Strategie und das ist auch alles sehr richtig. Aber es brauchte auch all diese Leute, die ihm gefolgt sind. Diese ganzen hohen Generäle, diese ganze Wehrmachtführung, die so stolz war auf ihr soldatisches Ethos. Die wussten genau, was da passieren würde. Mit all diesen Verbrechen, das war ja ein Vernichtungskrieg, der da geplant war. Es war kein herkömmlicher Krieg. Es war von vornherein auf Vernichtung, Genozid, Versklavung ganzer Bevölkerungsgruppen angelegt. Und seine Generäle haben das alles gewusst.
Dr. Joachim Käppner ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und er ist Historiker. Er hat ein Buch geschrieben über das Jahr 1941. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
So, jetzt wieder eins drüber geräumt. Matthias, wenn wir über den Beginn des Zweiten Weltkriegs sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den Holocaust sprechen. Bring uns das doch mal in den Zusammenhang.
Ja, also es hat immer schon eine Debatte gegeben, inwiefern die Wehrmacht, das ist ja auch gerade angeklungen, in diesen Holocaust verwickelt worden ist oder verwickelt war oder davon gewusst hat, ihn ermöglicht hat. Man kann vielleicht einfach so am Anfang mal zwei, drei Sachen festhalten. Der Holocaust hat dort stattgefunden, wo Deutschland Gebiete erobert hat, vor allem in Polen. Und wenn wir uns heute mit Polen beschäftigen, das ist ein Trauma in diesem Land. Die sind jahrelang, jahrhundertelang besetzt gewesen und hatten kein eigenes Land. Und dann werden sie nochmal besetzt, einerseits von der Sowjetunion, andererseits von den Deutschen. Die richten das berüchtigte Generalgouvernement ein mit Hans Frank als Oberbefehlshaber dort. Und dort findet ein Großteil des Holocaust statt. Da stehen die Vernichtungslager Majdanek, Belzec, ich habe es mir alles aufgeschrieben, Treblinka und so weiter. Das ist eine schlimme Hypothek, die eben dort stattgefunden hat. Das hätte nicht in Polen stattfinden können, wäre die Wehrmacht nicht vorher dort erfolgreich gewesen, hätte man dieses nicht besetzen können. Dann hätte der Holocaust in Deutschland, im Deutschen Reich stattfinden müssen, vor den Augen der eigenen Bevölkerung. Und das wollten sie um alles in der Welt verhindern, dass eben diese Debatte, was machen wir da eigentlich, möglichst nicht aufkommt. Sie hatten das schon mal versucht oder haben es schon mal erlebt bei der Tötung nicht lebenswerten Lebens. Da haben sich die Leute aufgeregt und haben gesagt, das können wir nicht machen. Da mussten sie es jedenfalls offiziell einstellen. Also insofern war die Wehrmacht natürlich darin verstrickt. Aber es gab eben auch direkte Befehle, zum Beispiel den berühmten Kommissarbefehl Hitlers an die Wehrmacht, der besagte, dass die politischen Kommissare der KPdSU, die in den Einheiten der Roten Armee für politische Schulung zu sorgen hatten, nicht als Kriegsgefangene betrachtet werden, sondern sofort erschossen werden.
Und über die Verbrechen der Wehrmacht, da möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Ulrike Jureit. Sie ist Historikerin und sie hat unter anderem mit Jan-Philipp Remsma die zweite Wehrmachtsausstellung konzipiert. Hallo, Frau Jureit. Bitte schön. Frau Jureit, ich würde mit Ihnen gerne auch mal eben so ein bisschen sortieren am Anfang. Also die Wehrmacht, das ist die Bezeichnung für alle deutschen Streitkräfte zwischen 1935 und 1945.
Ja, die Wehrmacht war sozusagen die Armee in drei Streitkräften, Luftwaffe, Marine, das Heer.
Ja.
Davon zu unterscheiden ist die SS.
Ja.
Und das ist insofern wichtig, weil wir über Kriegsverbrechen reden werden und wir werden überwiegend über Kooperationsverbrechen reden zwischen SS, Polizei und Wehrmacht. Und insofern ist ganz klar, die SS ist kein Teilverband der Wehrmacht gewesen, sondern ein eigener Eliteverband, eine spezifisch nationalsozialistische Einrichtung. Die eben,
Leib- und Prügelgarde, habe ich mir hier aufgeschrieben, ja, von Hitler gegründet.
Die auch kämpfende Verbände hatte, aber deren Kernaufgabe eben besonders eben nach Beginn des Krieges war, hinter der Front sozusagen Sonderaufgaben umzusetzen, was hieß überwiegend eben politische Gegner, oppositionelle Partisanen, sogenannte Partisanen und vor allem die jüdische Bevölkerung zu ermorden.
Also Wehrmacht, SS, zunächst mal zwei getrennte Dinge. Die zweite Wehrmachtsausstellung, die Sie ja konzipiert haben, die hat sich mit den Verbrechen der Wehrmacht ja befasst zwischen 1941 und 1944. Welche waren das denn?
Also wir können vier große Bereiche unterscheiden. Der erste Bereich ist eben schon angesprochen worden, das Zusammenwirken mit SS und Polizeiverbänden beim Holocaust, also bei der Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Diese Kooperation sah regional sehr unterschiedlich aus. Es hat infrastrukturelle Unterstützung gegeben. Es hat Unterstützung gegeben, die jüdische Bevölkerung zu sammeln, zu transportieren. Aber es hat auch eine ganz konkrete Beteiligung an Erschießungen gegeben. Also dass Wehrmachtsverbände tatsächlich auch Erschießungskommandos gestellt haben. Insofern ist also die Wehrmacht nicht nur am Rande, sondern schon auch im Kern an diesen Erschießungen beteiligt. Es ist ja ein Teil des Holocaust, der nicht in den Lagern stattgefunden hat, ja, die Herr von Helfert eben schon erwähnt hat, also das bekannteste ist Auschwitz oder auch die Vernichtungslager, sondern es ist der Teil, etwa 3 Millionen Jüdinnen und Juden wurden nicht in den Lagern umgebracht, sondern an den Erschießungsgruben und die waren hinter der Front oder in den militärisch oder zivil besetzten Gebieten.
Ja.
Der zweite Bereich ist auch schon angeklungen, ist der Umgang mit den Kriegsgefangenen, insbesondere mit den sowjetischen Kriegsgefangenen. Es sind mehrere Millionen Kriegsgefangene ums Leben gekommen im deutschen Gewahrsam. Das heißt, man hat sie verhungern lassen. Es gab überhaupt keine Infrastruktur für diese Massen von Kriegsgefangenen. Und man hat auch Erschießungen durchgeführt, insbesondere jüdische Soldaten. Der sogenannte Kommissarbefehl ist erwähnt worden. Das heißt, das ist ein Bereich, wo die Wehrmacht allein verantwortlich war für diese Art von Kriegsverbrechen. Der dritte Bereich ist der sogenannte Ernährungskrieg. Also es war ja von vornherein klar, dass diese Millionen deutscher Soldaten nicht anständig oder angemessen versorgt werden können. Das heißt, der Krieg war angelegt darauf, das Land auszuplündern. Und man hat es auch militärstrategisch genutzt, also beispielsweise Großstädte belagert. Berühmtestes Beispiel ist Leningrad mit vielen, vielen hunderttausend zivilen Toten. Und der vierte Bereich sind die sogenannten Repressalien, also der Kampf gegen Partisanen und die Vergeltung, wenn es Sabotageanschläge gegeben hat. Das Völkerrecht sieht da eine Verhältnismäßigkeit vor. Und die deutsche Wehrmacht hat das oft sehr weit ausgelegt, hat das nur zum Anlass genommen, um eben zum Beispiel Massenerschießungen von Juden und Jüdinnen durchzuführen.
War denn eigentlich an diesen Verbrechen die komplette Wehrmacht beteiligt oder waren das Einzeltäter? Kann man ja wahrscheinlich nicht, sehr viele Einzeltäter.
Nein, es waren mit Sicherheit nicht nur Einzeltäter. Mhm. Wir haben ja auch unterschiedliche Ebenen. Also man muss schon auch unterscheiden, natürlich ist der Angriffskrieg als solcher schon ein Kriegsverbrechen. Und da war natürlich die Wehrmachtsführung entscheidend mit dran beteiligt. Ja, das ist das eine. Insbesondere beim Krieg gegen die Sowjetunion können wir ganz klar sehen, es hat im Vorfeld sogenannte verbrecherische Befehle gegeben. Kriegsgerichtsbarkeitserlass, der Kommissarbefehl. Das heißt, man hat bewusst der Truppe vermittelt, es ist nicht nur erlaubt, wir wollen, dass ihr gegen das Kriegsvölkerrecht verstößt. Ihr werdet dafür nicht belangt, wenn Zivilisten massenweise erschossen werden. Also es ist ein verbrecherischer Krieg geplant gewesen und durchgeführt worden. Das andere ist die Beteiligung der Einheiten. Das sind nicht irgendwelche eskalierenden Exzesse gewesen, wo einzelne Verbände involviert waren in Erschießungen, sondern es ist schon eine systematische Zusammenarbeit, sowohl was die Ermordung der jüdischen Bevölkerung angeht, auch die ganze Ghettoisierung ist mit starker Unterstützung der Wehrmacht durchgeführt worden. Und der Bereich zum Beispiel, was ich erwähnt hatte, der Umgang und die Tötung der Kriegsgefangenen, das ist natürlich ein ganz spezifischer Bereich. Da war nur die Wehrmacht für verantwortlich. Das ist nicht irgendwie am Rand. Das ist schon der Kern der Verstrickung und der Zusammenarbeit oder des Zusammenspiels von Vernichtungskrieg und im Falle der Ermordung der Juden eben des Holocaust gewesen.
War denn daran auch die SS beteiligt?
Die SS ist insbesondere für die Verbrechen hinter der Front gegenüber der jüdischen Bevölkerung zuständig gewesen und ist tatsächlich der Haupttäter, wenn man über die Erschießung, Massenerschießung hinter der Front spricht. Aber es hat eben schon im Vorfeld auch diese Aufgabenteilung und die Kooperation gegeben, auch mit Polizeieinheiten, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Es geht nicht nur um die SS, es geht nicht nur um die Wehrmacht, sondern es geht auch um Polizeieinheiten und natürlich auch die Beteiligung der Zivilbehörden. Also mit Fortschreiten der Front ist ja das Hinterland allmählich in die zivile Verwaltung übergegangen und auch dort hat es Kriegsverbrechen gegeben, für die die Deutschen dort verantwortlich waren.
Springen wir mal nach dem Krieg. 1955 wurde die Bundeswehr gegründet. Wie ist die Bundeswehr mit dieser Vergangenheit, also mit dem Erbe der Wehrmacht sozusagen, umgegangen?
Naja, wie in anderen Bereichen auch, haben wir ja in der frühen Bundesrepublik eine hohe Kontinuität in den Eliten. Das ist auch beim Militär nicht anders gewesen. Trotz der einzelnen Prozesse oder auch im Rahmen der Nürnberger Prozesse hat es ja auch Verfahren gegen Wehrmachtsangehörige gegeben. Aber trotzdem gibt es eine hohe Kontinuität und das ist natürlich in den 50er Jahren letztendlich auch durch die, man sagt auch immer so, die Memoirenliteratur der Generalität hat eben ein bestimmtes Bild geprägt. Und das Bild war, dass die Wehrmacht mit dem, was die SS an Verbrechen ausgeübt hat, nichts zu tun hatte. Und dass es eine klare Trennung gegeben hätte. Sozusagen die Wehrmacht sei zuständig gewesen für das Militärische und die SS sei eben sozusagen die Verbrechertruppe gewesen. Und das ist etwas, was sehr lange getragen hat und was auch sehr erfolgreich war. Man hat das die Legende der sauberen Wehrmacht genannt und dagegen ist erst sehr spät auch Forschung eingesetzt, zu zeigen, dass es eben genau nicht so gewesen ist. Das ist eine Erzählung gewesen, die natürlich im eigenen Interesse der Militärs war.
Frau Juret, Sie haben ja die zweite Wehrmachtsausstellung konzipiert. Das war eine Wanderausstellung, die in den Nullerjahren in mehreren Städten Deutschlands zu sehen war. Die erste Wehrmachtsausstellung ist sehr kritisiert worden. Als Sie die zweite dann konzipiert haben, hatten Sie Probleme? War das eine leichte Aufgabe oder war das eher eine problematische Aufgabe für Sie?
Naja, es ist schon eine sehr spezielle Situation. Wahrscheinlich, also die meisten Ausstellungen gibt es nur einmal. Mhm. Und wenn man eine zweite macht, ist ja auch keine Überarbeitung gewesen, es ist eine neue zweite Ausstellung gewesen, dann ist man in einer vorstrukturierten Situation. Es hat eine große Debatte gegeben, viele Konflikte um diese erste Ausstellung. Und die zweite war eine Antwort darauf. Und insofern hat sich vieles daraus ergeben, mussten Entscheidungen getroffen werden, unter anderem eben auch die grundsätzliche Entscheidung, überarbeiten wir oder machen wir eine neue Ausstellung. Wir haben uns für die neue Ausstellung entschieden, weil das, was dort diskutiert wurde, so nicht hätte stehen bleiben dürfen. Und zwar die berechtigte Kritik, dass in der ersten Ausstellung Fehler gemacht worden sind, aber dass die These, dass die Wehrmacht als Institution und in allen ihren Untergliederungen an diesen Verbrechen beteiligt waren, diese These war richtig und das war auch notwendig, das nochmal zu unterstreichen. Und dafür war die neue Ausstellung der bessere Weg als eine Überarbeitung.
Kann man sich die eigentlich noch ansehen gerade?
Man kann sie im Internet sehen, es gibt auch viele Aufnahmen, aber die Ausstellung als solche nicht mehr.
Ist aufgelöst worden. Dr. Ulrike Juret ist Historikerin. Sie hat die zweite Wehrmachtsausstellung mit konzipiert. Vielen Dank fürs Gespräch. So, das ist schon angeklungen heute, Matthias. Können wir Analogien ziehen zwischen dem Zweiten Weltkrieg, den ja Hitler von Anfang an, wie wir gehört haben, so geplant hat, und dem, was Russland da gerade in der Ukraine treibt?
Ja, das mit Vergleichen in der Geschichte ist ja so eine Frage. Da gehen sehr viele Vergleiche meistens jedenfalls schief. Man kann aber vielleicht die ein oder andere Analogie insofern ziehen, als man sagt, sind diese Situationen, in der wir uns heute befinden und die wir damals hatten, kann man sozusagen das eine mit dem anderen irgendwie abgleichen? Gibt es da Ähnlichkeiten? Und da gibt es schon eine ganze Menge Ähnlichkeiten zwischen Hitler und Putin. Wir haben es eben schon gehört. Also Putin sagt einfach, da ist ein faschistisches Regime in Kiew am Start. Das muss ich beseitigen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das Gleiche ist, wenn du den Sender Gleiwitz, was wir vorhin gehört haben, dir anschaust. Das sind heute kleine grüne Männchen, die ohne Uniformabzeichen in der Ukraine rumschießen. Und Putin sagt einfach, ich weiß nicht, wer das ist, tut mir leid. Das Dritte ist, wir haben Minsk I und II 2014-15 verhandelt. Das war Angela Merkel, das war der französische Präsident Hollande damals. Und wir haben geglaubt, damit kann man Putin einhegen. Das hatte er aber nicht im Sinn, sondern er hat das Zähneknirschen unterschrieben, weil er damals offenbar nicht in der Lage war, anders zu reagieren. Wäre er damals schon in der Lage gewesen, hätte er das nicht gemacht. Und er hat kaum, dass das unterschrieben war, weitergemacht, diesen Plan zu verfolgen, die Ukraine wieder einzusacken. Und wir hätten das tatsächlich alle wissen, hören und uns entsprechend verhalten können, wenn wir die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich glaube 2008 oder sowas, gehört hätten und verstanden hätten und uns damit auseinandergesetzt hätten. Da hat er nämlich schon gesagt, die Nachkriegsordnung sozusagen nach dem Ende des Kalten Krieges ist ungerecht. Die größte Katastrophe ist der Untergang der Sowjetunion. Und ich habe es jetzt endgültig satt, ihr verdammten Amerikaner, dass ich mich ständig von euch irgendwie am Halsband ziehen lasse, nur damit wir McDonald's in Moskau aufmachen. So, und das ist jetzt etwas vereinfacht gesagt, das ist schon klar, aber er wollte einfach eine neue Weltordnung ankündigen. Und genau das versucht er jetzt. Er versucht mit aller Macht, die Weltordnung, die unter der Dominanz der Amerikaner steht, in eine Weltordnung zu verändern, die unter der Dominanz der Chinesen und der Russen steht. Möglicherweise auch noch von Indien und dem globalen Süden und anderen Playern, aber jedenfalls nicht mehr alleine der USA. Und deswegen ist der Konflikt, den wir da sehen, nur ein Teil. Es geht tatsächlich um eine neue Weltordnung. Jedenfalls ist das das, was Putin möchte. Und insofern finde ich, wir befinden uns tatsächlich in einem Vorkrieg. Wir sollten Herrn Pistorius lauschen, der uns kriegsertüchtigen will und nicht friedensertüchtigen, sondern kriegsertüchtigen. Er hat da sicher seine Begründung zu. Er hat Zahlen, Daten, die ich jetzt nicht habe, aber er sagt das so. Und wir sollten uns darauf einstellen, dass dieser Konflikt nicht so einfach friedlich beigelegt werden kann. Wobei zu Recht eben gesagt wurde, Putin ist wirklich erstaunt, dass der berühmte Westen, also wir zwei Hübschen, den Rücken durchgedrückt haben und gesagt haben, nee, wir wollen das nicht. Naja, wir sind ja Teil davon, wir machen ja mit. Und insofern finde ich schon, dass der Begriff, den hat der britische Verteidigungsminister auch neulich gesagt, wir befinden uns in einer Vorkriegszeit, das bin ich schon überzeugt.
Ja, harte Worte zum Schluss. Das war eine Stunde History zum Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 85 Jahren am 1. September 1939. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Gästen, bei Dr. Ulrike Jureit, bei Dr. Joachim Kepner und bei Professor Ernst Pieper. Und vielen Dank natürlich an dich und an Grit Eggerichs und alle, die das hier möglich gemacht haben. Und Dank an euch. Dank für euer Interesse. Tschüss, Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.